ARD.
Hi, mein Name ist Julia Dehmann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und natürlich mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute für ein leckeres Porridge mit Apfel, das gut satt macht.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Da ist die Welt für mich zusammengebrochen. Das hatte ich auch nie für möglich gehalten, dass das einfach nochmal wiederkommt.
Das ist Angela Spörke. Und hier beschreibt sie, wie sie sich fühlte, als sie zum zweiten Mal die Diagnose bekam: Darmkrebs. Sie hat wirklich viel hinter sich und wurde insgesamt 4-mal im Bauchraum operiert. Zum ersten Mal 2013, da war sie 48. Der Darmkrebs wurde entfernt, aber 3 Jahre später kam der Krebs dann zurück, im Enddarm. Sie musste wieder operiert werden und als sie zu den Ernährungsdocs kam, hat sie unheimlich unter Durchfall gelitten, unter Brennen und Schmerzen im Darmbereich.
Es zermürbt einen und es ist sehr anstrengend. Gerade wenn das Brennen und die Schmerzen dazukommen und dieses ewige Auf-Toilette-Rennen.
Ja, sie sagte, sie musste bis zu 15 Mal aufs Klo. Das ist ziemlich heftig, Viola, oder?
Ja, aber das kann tatsächlich nach manchen Bauchoperationen durchaus passieren. Je nachdem, was halt operiert wurde, Magen, Galle oder hier in dem Fall der Darm, dann kann wirklich die Verdauung anschließend gestört sein, aus unterschiedlichen Gründen. Aber die Betroffenen merken dann eben, dass halt anschließend mehr Unwohlsein bei der Verdauung ist, sie Bauchschmerzen haben können und eben manchmal auch einfach diesen starken Stuhldrang bemerken, dass sie wirklich ganz, ganz rasch zur Toilette müssen, sonst passiert was.
Bei mir im Studio ist heute Viola Andresen, Ernährungsdoc und Expertin für Magen und Darm aus Hamburg. Schön, dass du heute dabei bist. Im Bauch ist ja wirklich viel los. Da sitzt unsere gesamte Verdauung und das sind eben nicht nur Magen und Darm. Das ist eben auch die Gallenblase, die Leber, die Bauchspeicheldrüse. Also eine Menge wichtige Organe und Verdauung ist ja irgendwie wie so ein Konzert, ne? Also ein Zusammenspiel aus all diesen Organen. Und da muss alles aufeinander abgestimmt sein. Und wenn es wie beim Konzert eben einen schiefen Ton gibt oder irgendwer aus dem Takt ist, dann klingt es irgendwie insgesamt schräg und das spüren wir dann, ne?
Absolut. Und wie bei Konzerten oder generell bei Musik ist es so, es muss halt passen, damit es rund läuft. Und dazu habe ich dir auch was mitgebracht.
Das ist wie so ein Bauchtanztuch irgendwie.
Ja, tatsächlich, das ist ein Kleid für indischen Bollywood-Tanz.
Aha, und was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun?
Das ist tatsächlich das Tanzkleid von Angela Spörke. Und die hat damit ganz intuitiv etwas gemacht, was gut für sie war. Nämlich sie hat sich bewegt, getanzt. Und das kann tatsächlich bei manchen Beschwerden nach Bauchoperationen, nach Darmoperationen auch ganz hilfreich sein.
Wie hilft denn jetzt Tanzen oder vielleicht ausgerechnet dieser spezielle Tanz bei einer Bauch-OP oder nach einer Bauch-OP?
Also grundsätzlich wissen wir einfach, dass durch Bewegung auch die Magen-Darm-Tätigkeit einfach angetrieben wird. Und das kann auf jeden Fall hilfreich sein. Und dann haben wir natürlich auch das Problem, wenn Operationen im Magen-Darm-Trakt vorgenommen werden, dann wird ja auch irgendwas geschnitten, es muss irgendwas zusammenwachsen und es können eben auch Narben entstehen. Und es gibt ja diese gefürchteten Narbenzüge, dass so Bindegewebsstränge sich im Bauchraum bilden, die dann den Magen-Darm-Trakt auch nachher wieder einschnüren können und es zu Darmverschlüssen kommen kann. Und diese Verklebungen, diese Narbenzüge, die können eben etwas vermindert werden, wenn man sich eben dann gut bewegt und einfach da gut Bewegung im System ist.
Und ich glaube, bei diesem speziellen Tanz, da bewegt man ja eben auch den Bauch irgendwie mit. Und das kann ich mir dann schon gut vorstellen. Aber was passiert denn, wenn da so Verwachsungen entstehen?
Also diese Verwachsungen sind ja typischerweise eben außerhalb vom Darm, also eben Narbenzüge. Und man muss sich das vorstellen, als wenn man so lauter so Seile hat, die plötzlich so quer im Bauchraum gespannt werden. Und dann können die halt mal so ganze Darmabschnitte komplett abklemmen. Und das wird natürlich dadurch gesteigert, dass der Darm ja auch kein starres Rohr ist, sondern sich permanent bewegt. Das heißt, er kann sich eben auch in solche Narbenzüge reinbewegen und da festklemmen. Und im schlimmsten Fall kann es dann wirklich zum Darmverschluss kommen.
Okay, Darmverschluss, das ist ja nicht nur unangenehm, das ist ja wirklich richtig, richtig gefährlich. Aber bleiben wir erstmal bei den Verwachsungen, die möglicherweise dazu führen können. Was passiert denn bei diesen Verwachsungen?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Aber wie gesagt, der Darm bewegt sich ja die ganze Zeit. Und je nachdem, wie jetzt die Verwachsungen den Darm an der Bewegung hindern, kann es eben auch mal wirklich zu einfach Verdauungsbeschwerden kommen, starken Schmerzen. Es kann auch mal so Zugschmerzen geben, weil die Organe sich halt, wie gesagt, zum Teil eben bewegen. Und es gibt im Grunde eine Erkrankung, die schon sozusagen den Namen hat, Verwachsungsbauch. Mhm. Das ist eine Krankheit, die wir so nennen, weil die Menschen einfach chronisch Verdauungsbeschwerden haben aufgrund der Verwachsungen. Und das Problem ist, je häufiger man operieren muss im Bauch, desto schlimmer ist das Risiko für neue Verwachsungen. Das heißt, man würde ja normalerweise denken, ja klar, Verwachsungen, dann operiert man die einfach weg. Aber das macht meistens noch mehr Probleme. Das heißt, man operiert das wirklich nur, wenn es ganz extrem ist. Sonst versucht man eben, die Finger davon wegzulassen. Und bei Angela Spörke war es ja auch so, dass sie tatsächlich ja schon mehrere Darmoperationen hatte. Und das steigert auch das Risiko für Verwachsungen.
Also grundsätzlich kann dann Tanzen oder eben generell Bewegung das Risiko schon ein bisschen minimieren, aber eben nicht ganz wegmachen, ne?
Genau, also man versucht das natürlich positiv zu beeinflussen, hilft auch generell einfach bei den Beschwerden, aber man kriegt das nicht völlig weg.
Ja, wie bei fast allen Sachen ist das Risiko dann nicht gleich null, aber erstmal der Reihe nach. Gucken wir uns erstmal die Geschichte von Angela Spörke an.
Die Ernährungsdocs-Akte.
Angela Spörke lebt mit ihrem Mann in Kiel und 2013 wurde bei ihr Darmkrebs diagnostiziert. Dann folgte eine Operation und seitdem hatte sie mal gute, mal weniger gute Tage und mal richtig schlimme Tage. Und sie sagt, die schlechten Tage überwiegen. Und sie hatte richtig schlimme Durchfälle, musste eben super oft aufs Klo. Und höflich hat sie das als verminderte Lebensqualität beschrieben.
Das ist natürlich noch sehr milde formuliert, denn natürlich bei starken Durchfällen, da kann man ja fast am normalen Leben nicht mehr teilnehmen. Man kann kaum einkaufen gehen, nicht zum Sport gehen, Freunde treffen, weil man eigentlich immer wissen muss, wo ist die nächste Toilette. Das ist auch natürlich ein psychischer Stress, eine echte Belastung. Also das ist schon sehr einschränkend.
Erstmal ist die Sorge, dass es mit jedem Toilettengang im Grunde schlimmer wird im Darm. Das macht es nicht besser. Und die Sorge ist natürlich immer im Kopf, kann da auch wieder was sein?
Damit meint sie natürlich den Krebs, denn das hat sie ja tatsächlich auch schon erlebt. Nach den ersten beiden OPs kam der Krebs dann 3 Jahre später wieder. Und dann bekam sie eine Bestrahlung, wurde nochmal operiert. Das war also OP Nummer 3 und hatte dann 6 Monate lang auch noch eine Chemotherapie. Und dann bekam sie ein Ileostoma.
Ja, also einen sogenannten künstlichen Darmausgang.
Also für mich klingt das irgendwie erstmal nicht so toll, aber Angela Spörke hat geschrieben, sie mochte das eigentlich, das Stoma, und wollte diesen künstlichen Darmausgang am liebsten auch behalten, weil sie einfach nicht mehr permanent eine Toilette suchen musste und sich irgendwie wieder freier fühlte.
Du, das ist gar nicht so ungewöhnlich tatsächlich. Also das erleben wir immer wieder, dass Menschen, die dann einen künstlichen Darmausgang vielleicht erstmal sogar ablehnen, weil sie sich das gar nicht vorstellen können, hinterher wirklich eine große Erleichterung spüren und dann wirklich das Gefühl haben, sie haben wieder Kontrolle über ihr Leben. Und das zeigt eben auch, wie groß der Leidensdruck einfach vorher auch war, auch in diesem Fall, weil das einfach extrem unangenehm ist. Und dieser Stuhldrang, der ist ja auch mit Schmerzen verbunden und wie gesagt, immer diese Sorge, man schafft es nicht rechtzeitig und es geht vielleicht daneben. Und diese Sorge hat man dann eben nicht mehr, weil man einfach die Kontrolle wieder zurück hat.
Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass man dann irgendwie wieder ein bisschen mehr Autonomie irgendwie hat.
Und man muss auch wissen, vielleicht auch für viele Leute, denen das vielleicht irgendwie bevorsteht und die sich große Sorgen machen, ja, die Medizintechnik hat sich ja so fortentwickelt, dass das heutzutage wirklich extrem gut zu handeln ist. Also die meisten Menschen haben wirklich keine Probleme mit ihrem Stoma. Und auch die Sorge, dass das jetzt irgendwie total geruchsintensiv ist oder so, das ist heute alles gar nicht mehr so. Und insofern kann ich nur alle Menschen da draußen, die das hören, die vielleicht die Ankündigung bekommen vor einer Operation, das könnte eventuell passieren, dass sie einen künstlichen Darmausgang brauchen. Es ist heutzutage in aller Regel gar nicht mehr so schlimm.
2 Jahre nachdem Angela Spörke das Stoma bekommen hatte, hatte sie dann tatsächlich einen gefürchteten Darmverschluss. Wie es dazu kommen kann, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Sie musste dann erneut operiert werden. Das war OP Nummer 4. Und ja, damit wurde nicht nur der Verschluss behoben, sondern auch das Stoma, also eben dieser künstliche Darmausgang, wieder entfernt. Das heißt, sie musste bzw. konnte wieder normal zur Toilette gehen, wie andere auch. Das heißt, innerhalb von 5 Jahren wurde sie 4-mal operiert, Aber immer, wirklich immer, hatte sie Probleme mit der Verdauung. Durchfall, Brennen und so gut wie keine Kontrolle. Außer eben, als sie das Stoma hatte. Mit ihren akuten Beschwerden ist sie natürlich zu ihrem Hausarzt gegangen und er hat ihr Tabletten gegen den Durchfall verschrieben. Die Idee dahinter war, die Tabletten sollten die Peristaltik, also die Darmbewegung, eben verlangsamen. Also so ein bisschen der Verdauung den Fuß vom Gas nehmen. Aber es hat ihr nur wenig gebracht.
Ich nehme halt 6 Stück am Tag, manchmal auch mehr, je nachdem. Also wenn eine Nacht schlecht läuft, dann kann es auch durchaus sein, dass ich nachts auch noch mal nehmen muss, weil ich dann gar nicht mehr weiter weiß.
Das klingt richtig schlimm, finde ich. Und es wurde dann einfach klar, die Tabletten, die können das Problem nicht lösen. Sie helfen eben nur gegen die Symptome. Aber eigentlich musste Angela Spörker an die Ursache ran.
Im Grunde bin ich dann ratlos und weiß nicht, was ich tun soll, je gereizter der Darm auch wird.
Im Augenblick ist es wirklich nicht ganz einfach, weil sie eben viele Probleme damit hat und wir dann immer wieder an unsere Grenzen kommen.
Ja, den Mann, den wir da gerade gehört haben, das ist ihr Mann Reinhard, der beschreibt eben die Sache auch noch mal ganz gut. Also suchen Hilfe beim Hausarzt, bekommen dann wieder Tabletten, aber es wird irgendwie nicht besser. Und du, Viola, sagst, das wundert dich eigentlich gar nicht. Warum?
Naja, also man muss sicherlich gucken, warum hat man einen Durchfall nach einer Darmoperation, und das sind natürlich unterschiedliche Gründe, und im Grunde genommen wird man ja sagen, da stimmt halt irgendwas nicht, und man, klar, hat man mal ein paar Tage Durchfall, das kennt ja fast jeder, aber wenn das eben einfach chronisch bleibt, dann muss man halt genau überlegen, was ist denn die Ursache, und da kommen bei Darmoperationen eben unterschiedliche Störungen zum Tragen. Und jetzt in ihrem speziellen Fall muss man ja auch noch bedenken, dass ihre, zumindest die zweite Operation, auch im Enddarmbereich war. Sie dann auch eine Bestrahlung hatte. Das heißt, da hat das ganze Magen-Darm-Milieu, Magen-Darm-Nervensystem auch wirklich eine harte Therapie abbekommen, was eben zu einer starken Überreizung führen kann. Und insofern kann das in ihrem Fall tatsächlich auch dann die Beschwerden erklären. Und da sollte man natürlich da an die Ursache rangehen. Und grundsätzlich sollte man auch überlegen, dass, wenn man eben viel Durchfall hat, es auch wichtig ist, wie man sich ernährt. Nicht nur, damit man den Durchfall vielleicht besser in den Griff hat, sondern auch, dass man darauf achtet, dass man genug Nährstoffe zu sich nimmt, dass man eben da nicht vielleicht irgendwie zu viel Nährstoffe verliert, zu viel Flüssigkeit verliert. Das sind auch wichtige Punkte.
Ja, Viola, das ist ja schon ein ganz komplexes Ursachenzusammenspiel, auch gerade bei Angela Spörker. Aber was kann man da mit der Ernährung denn machen?
Ein ganz wichtiger Punkt ist gerade auch bei so einer Vorbehandlung sicherlich, dass das Darmmikrobiom auch durcheinander ist. Also man muss ja bedenken, es gab Operationen, es gab eine Chemotherapie, eine Bestrahlung, mit Sicherheit im Zuge dieser ganzen Behandlungen auch diverse Antibiotikatherapien. Das heißt, das ganze Darmmilieu und die Darmbakterien sind ganz durcheinander. Und da ist natürlich die Spielwiese für die Ernährung. Der Darm ist total empfindlich und der Hausarzt hatte, glaube ich, nicht so richtig viele Ernährungstipps oder nur allenfalls welche, die das alles verschlimmert hatten. Ich glaube, die sollte da ganz besonders viel Weizen essen und wie auch immer. Es hat jedenfalls eher das Gegenteil bewirkt. Und wir müssen eben gucken, dass wir etwas einsetzen in der Ernährungstherapie, was den Darm beruhigt, aber gleichzeitig eben die Darmbakterien fördert. Also wir hätten empfohlen, viele verträgliche Ballaststoffe zu essen, also jede Menge Gemüse, Karotten, Tomaten, Avocado, Auberginen, Fenchel, Kiwi, Äpfel, Himbeeren, Haferflocken, eben aber alles in verträglicher Form.
Aber sie sollte dann eben nicht mehr dieses helle Weizenbrot essen, was der Hausarzt ihr zum quasi Stopfen empfohlen hatte.
Ja, genau. Also wir empfehlen natürlich dann immer eher Vollkornbrot. In dem Fall würden wir aber sagen, möglichst fein gemahlen, damit es eben auch gut verträglich ist für den Darm. Und dann bevorzugt aus alten Getreidesorten wie Dinkel, Emmer oder Einkorn. Und idealerweise sollte man sich das Brot zu Hause selber backen, weil dann eben keine ungewünschten Zusatzstoffe dabei sind. Das ist dann eben auch deutlich besser bekömmlich und für den Darm besser verträglich. Und dann hatten wir ja empfohlen Lachs wegen der Omega-3-Fettsäuren, die eben entzündungshemmend sind und eben auch gut gegen die Darmreizung wirken können.
Jetzt hat ja aber Angela auch erleben müssen, dass der Krebs eben zurückgekommen ist. Muss sie deshalb nochmal ganz besonders auch auf irgendwas in der Ernährung achten?
Ja, also da gibt es tatsächlich inzwischen relativ gute Studien zu zumindest bestimmten Lebensmitteln, die gemieden werden sollten. Das ist auch von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, so empfohlen. Und da sind auf der Liste eigentlich 2 Bereiche. Das eine ist das verarbeitete Fleisch, Wurst, Schinken oder eben rotes Fleisch. Das ist in vielen Studien gezeigt, dass das Darmkrebsrisiko steigern kann. Und das wird auch tatsächlich wirklich als krebserregend eingestuft von der WHO. Und ein weiterer Aspekt ist tatsächlich Alkohol. Das ist auch gezeigt worden, dass das den Darmkrebs fördern kann. Also das sind die Dinge, auf die sollte man langfristig verzichten oder sie zumindest extrem einschränken.
Gibt es denn auch Sachen, die schützend sein können vor Darmkrebs?
Ja, tatsächlich, natürlich neben den allgemeinen wirklich Aspekten der gesunden Ernährung, also viele Ballaststoffe, eher Kohlenhydrate als jetzt viel Fleisch, ist ganz spannend tatsächlich aus einer ganz frischen, großen Bevölkerungsstudie, dass tatsächlich Milchprodukte vor Darmkrebs schützen können. Das Kalzium scheint offensichtlich besonders schützend für die Darmschleimhaut zu sein. Also das heißt, viele haben ja immer so die Sorge, Milchprodukte sind eigentlich schlecht für alles, aber tatsächlich als Vorsorge vor Darmkrebs sogar schützend.
Zusätzlich zum Essen habt ihr Angela dann auch geraten, gegen den akuten Schmerz, also eben das Brennen am Darmausgang, ein Sitzbad zu machen mit Kamille. Und Kamille kennen wir ja als antibakteriell, entzündungshemmend, auch gerade bei den Schleimhäuten. Und das ist ja bei Durchfallproblemen jetzt auch gar nicht so unwichtig, eben auch geruchsbindend. Und man kann sagen, am Ende hat all das zusammen funktioniert.
Nach 2 Tagen waren meine Beschwerden erstmal fast weg. Und das war schon sehr, sehr erstaunlich. Also da habe ich gedacht, Wahnsinn.
Ja, also sie hat wirklich super gut drauf angesprochen. Aber man muss natürlich schon sagen, am Anfang war ihre Ernährung auch wirklich stark eingeschränkt.
Ja, und ihr habt ihr dann ja aber gesagt, wenn es so gut läuft und der Darm sich eben beruhigt hat, dann ist es auch an der Zeit, sich vorsichtig dann noch an weitere Lebensmittel ranzutasten. Denn ein Problem war, sie hatte abends oft noch Hunger, weil ihr einfach Eiweiß fehlte, das eben satt macht. Und dann habt ihr Eier ausprobiert und Hülsenfrüchte. Also ne, Kichererbsen, Linsen, Erbsen, Sojabohnen. Das ist so das pflanzliche Eiweiß. Und das Ernährungstagebuch von Angela, das hat dann gezeigt, die Hülsenfrüchte, das hat gut funktioniert. Aber Rührei hat nicht so gut funktioniert. Das war dann doch wieder ein bisschen zu viel für ihren Darm.
Das hatte sofort durchschlagende Wirkungen, sprich Bauchweh, Durchfall, Brennen. Also im Grunde das alte Programm lief dann wieder ab. Das war dann allerdings enttäuschend, dass ich dachte so, oh Mist, jetzt geht's dir ja doch wieder schlecht so.
Aber der Rückschlag, der hat sie nicht entmutigt. Sie hat sich dann wieder ziemlich schnell gefangen. Und wie war es dann, als sie zu euch nach 5 Monaten zum Abschlusscheck gekommen ist?
Also grundsätzlich ging es ihr auf jeden Fall deutlich besser. Aber klar ist auch, es war halt eben nicht alles komplett weg. Und wie ich ja auch schon anfangs sagte, verschiedene Faktoren spielen eine Rolle, warum man nach Darmoperationen Durchfälle bekommen kann. Und ein Aspekt ist sicherlich auch die Fettverträglichkeit. Da muss man auch vielleicht gucken, ob dann die Verdauungsenzyme nicht gut funktionieren, ob sie vielleicht Gallensäure noch verliert. Das sind alles Dinge, die zusätzlich noch beachtet werden müssen. Verschiedene Aspekte sind wichtig.
Manchmal gibt es Tage, da ist es wirklich super. Also richtig gut, bin ich auch echt zufrieden. Aber dann gibt es auch mal Tage, da ist es dann so, schwankt halt immer noch.
Ja, also das ist eben ganz normal. Das zeigt halt auch, dass man mit der Ernährung durchaus noch mal genauer gucken kann nach Darmoperationen. Welche Nahrungsmittel verträgt man, welche verträgt man nicht? Da guckt man eben auch noch mal nach Aspekten der Fettverdauung, des Gallensäureverlustes. Also das sind noch andere Bereiche, die eine Rolle spielen können, wo man mit der Ernährung auch eingreifen kann.
Ja, also es wird bei ihr immer irgendwie ein Thema bleiben, aber sie hat eben irgendwie einen Umgang damit gefunden. Das habe ich auch nochmal von ihr gehört, als ich mit ihr gesprochen habe.
Also es gibt Höhen und Tiefen und mit der Erkrankung ist es auch normal. Ich kann jetzt aber besser damit umgehen. Also ich weiß mittlerweile, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Und kann das entsprechend einsetzen. Und auch wenn mir mal was nicht gut tut, esse ich es trotzdem, weil es mir seelisch gut tut. Weil es ja nämlich Süßigkeiten sind oder so. Aber dann weiß ich auch, warum es mir schlecht geht. Also, ne? Also ich verstehe das alles besser. Und ich sag mal, die Ernährung ist natürlich nur ein Teil dessen. Der Stressfaktor spielt da natürlich auch eine Rolle.
Das ist auch echt ganz typisch. Wir wissen ja einfach, dass die Psyche und das Darmnervensystem ganz eng miteinander gekoppelt sind und dass psychische Belastungen auch besonders stark zu Durchfall führen können. Und wenn man da eh schon eine gewisse Empfindlichkeit hat, dann spielt das eine Rolle. Und Hauptaspekt ist sicherlich die Entspannung.
Ich fand es auch total gut, dass sie einfach gesagt hat, sie versteht es besser und kann viel besser damit umgehen und es selber steuern. Also dieses Gefühl von Kontrollverlust und Hilflosigkeit, was sie eben am Anfang hatte, als sie zu euch gekommen ist, das hat sie einfach nicht mehr, ne? Sondern sie hat es irgendwie selber in der Hand. Das fand ich irgendwie total schön, als sie mir das erzählt hat.
Und das schafft auch eine ganze große Portion Entspannung tatsächlich. Wenn man selber weiß, okay, wenn ich das und das mache, dann passiert was, aber ich kann sozusagen vorsorgen. Ich weiß, am nächsten Tag habe ich dann eine Toilette in der Nähe. Und das ist eine große Entspannung, eine große Entlastung.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Aber fassen wir nochmal zusammen. Die Ernährungsumstellung, die hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Viele Ballaststoffe, ne, sprich Gemüse, waren super wichtig. Weizen, Zucker, verarbeitetes Fleisch lieber nicht. Und das insgesamt, das hat viel gebracht. Und an die Grenzen dessen, was geht, habt ihr euch gemeinsam rangetastet. Wirklich ein sehr, sehr guter Erfolg. Ihr von 4 Operationen stark in Mitleidenschaft gezogener Darm hat sich wieder beruhigt. Und wir sprechen jetzt mal darüber, was man nach einer Operation im Bauchraum beachten muss. Und damit meine ich jetzt nicht nur eine Darm-OP, sondern eben auch zum Beispiel, wenn die Gallenblase entfernt wurde. Und darüber sprechen wir jetzt.
Das Ernährungsdocs Wissen.
So, Viola, ich habe ja eben von dir gelernt, ballaststoffreiche Kost, die hilft eben, den Darm auch wieder zu beruhigen. Wann soll ich denn damit anfangen? So direkt nach der Operation?
Also nein, direkt nach einer Operation muss man auf jeden Fall erstmal nochmal vorsichtig sein mit der Ernährung. Da empfehlen wir eher eine ballaststoffarme, faserarme Kost mit eher gedünsteten Gemüse. Also im Grunde so ein bisschen diese angepasste Vollkost. Denn die ganzen Nähte müssen ja erstmal halten. Das muss alles gut zusammenwachsen. Der Darm darf nicht gleich sofort durch die sogenannten Ballaststoffe halt extrem belastet werden, sondern da würden wir erstmal eine eher im Grunde ungesündere Ernährung, aber für die Phase der Regeneration des Darms wichtige Ernährungsweise empfehlen.
Und danach kommen dann die Ballaststoffe, also viel Gemüse eben und Obst mit Schale, Nüsse und auch Müsli und sowas.
Ja, genau. Also da muss man sicherlich auch genau gucken, was für eine Operation ist durchgeführt worden, wie stark krank war der Betroffene. Aber man kann dann nach ein paar Wochen auf jeden Fall die Ernährung langsam wieder aufstocken. Und da würden wir aber auch eben empfehlen, erstmal vielleicht quellende Ballaststoffe. Fasern sind häufig da noch längere Zeit nicht verträglich oder auch sollten langfristig gemieden werden. Wir empfehlen, Gemüse vielleicht erstmal nur zu dünsten, vielleicht auch eher noch zu pürieren. Also das würde man eben langsam aufbauen und eben gucken, wie verträgt man das Ganze. Das ist eben auch sehr individuell unterschiedlich. Manche Leute haben 8 Wochen nach einer Darmoperation überhaupt gar keine Probleme mehr und andere haben ein halbes Jahr danach immer noch Verdauungsstörungen, wie jetzt ja auch Angela Spörke. Das ist sehr individuell.
Okay, also ich habe jetzt gelernt, die Zeit nach der Operation, da gilt dann eben faserarme Kost und stattdessen lieber so lösliche Ballaststoffe, die aufquellen, weil das dann einfach alles auch ein bisschen besser flutscht, ne?
Ja, genau. Bis dann alles verheilt ist und dann muss man eben gucken, wie man es halt jeweils verträgt.
So, jetzt haben wir ja viel über den Darm gesprochen und über vor allem eben, was passiert nach einer Darm-OP. Aber es gibt ja auch noch andere OPs im Bauchraum, zum Beispiel, dass die Gallenblase entfernt werden muss oder auch eine Magen-OP. Und genau diese beiden Sachen gucken wir uns jetzt mal an. Fangen wir mit der Gallenblase an. Also in Deutschland werden jedes Jahr mehr als 200.000 Operationen durchgeführt, bei denen die Gallenblase komplett entfernt wird. Aber eigentlich brauchen wir die doch, oder?
Ja, also die Gallenblase hat natürlich schon eine Funktion. Es ist ja ein Organ, was zu uns gehört. Und in der Gallenblase ist quasi das Reservoir für die Gallensäuren. Und die brauchen wir, um Fett zu verdauen. Das heißt, in dem Moment, wo wir etwas Fettiges essen, bekommt die Gallenblase ein Signal. Das wird über Hormone gesteuert. Und dann wird die Galle in den Dünndarm ausgeschüttet, also die Gallenflüssigkeit, damit dann, wenn das Essen ankommt, die Fette, die in der Mahlzeit waren, gut verdaut werden können. Die Gallenflüssigkeit selber wird in der Leber produziert, aber eben in der Gallenblase quasi geparkt.
Okay, also eigentlich brauchen wir die Galle, die ist schon wichtig, aber warum wird denn das trotzdem so oft gemacht?
Naja, also es gibt aber durchaus Probleme, die man mit der Gallenblase bekommen kann. Und ein Hauptgrund sind, dass es zu einer Steinbildung kommen kann, dass sozusagen die Gallensäuren teilweise auskristallisieren und diese Gallensteine können Beschwerden machen. Nicht immer, also viele Menschen haben Gallensteine, die wissen das gar nicht, haben ihr Leben lang keine Beschwerden, aber wenn man Beschwerden bekommt, dann kann man zum Beispiel richtig starke Bauchschmerzen, diese berühmten Gallenkoliken bekommen, rechtzeitiger Oberbauchschmerz, heftig, besonders nach fettreicher Mahlzeit. Die Patienten sind teilweise sehr stark beeinträchtigt. Es kann aber auch mit oder ohne Steine zu einer Gallenblasenentzündung kommen. Es gibt ja eine Verbindung zum Darm. Das heißt, es können auch manchmal Bakterien aus dem Darm da hochwandern und zu einer Gallenblasenentzündung kommen. Das kann auch durchaus gefährlich werden. Das heißt, das ist der zweite wichtige Grund, warum man eine Gallenblase entfernt. Es kann auch durch Abgang von Gallensteinen zu einer gefürchteten Bauchspeicheldrüsenentzündung kommen, wenn nämlich der Gallenstein nicht sozusagen in den Darm durchpasst, sondern die Gänge verlegt bis hin zu einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Wie gesagt, das sind auch Dinge, wo die Gallenblase auf jeden Fall entfernt werden sollte. Und in zum Glück selteneren Fällen, aber auch das gibt es, es gibt auch Gallenblasenkrebserkrankungen. Also das sind schon alles Erkrankungen, wo man die Gallenblase dann entfernen muss.
Okay, also durchaus gibt es da einfach gute Gründe für. Aber wenn ich jetzt keine Gallenblase mehr habe, was passiert denn dann mit der Galle? Also wenn die da eben nicht mehr zwischengelagert werden kann, rinnt die dann quasi kontinuierlich von der Leber in den Darm rein?
Ja, genau. Also das Reservoir fehlt. Die Leber produziert natürlich trotzdem noch die Gallensäuren. Und letztendlich fließt die Galle mehr oder minder permanent in den Dünndarm. Man muss sagen, dass viele Menschen das tatsächlich aber auch nachher gar nicht merken. Also die haben eigentlich keinen großen Unterschied, wenn die Gallenblase entfernt ist. Aber natürlich muss man wissen, dass die Situation eine andere ist bei der Verdauung und es kann eben unterschiedliche Beschwerden geben und auf die muss man dann eben unterschiedlich reagieren.
Was sind das dann für Beschwerden? Also Durchfall? Wie passiert das genau?
Genau, also es gibt sogar einen Ausdruck dafür in der Medizin. Das nennt sich Posthyolecystektomie-Syndrom. Also das ist so ein Krankheitsbild, was quasi nach Gallenblasenentfernung entstehen kann. Und das Typische ist tatsächlich, dass Durchfälle entstehen können. Das heißt, die Gallensäuren werden normalerweise in einem bestimmten Abschnitt des Dünndarms, im sogenannten Ileum, wieder aufgenommen in den Körper. Es gibt so einen Kreislauf, so eine richtige Recyclingmaschine. Und diese Gallensäuren, wenn die eben jetzt sozusagen ohne Gallenblase ausgeschüttet werden, scheinen offensichtlich schwerer aufgenommen zu werden und dadurch fließen mehr Gallensäuren in den Dickdarm und dort wiederum sind die sehr stark reizend. Und das macht dann teilweise schwere, flüssige Durchfälle. Und in dem Fall muss man eben Therapien einsetzen, die diese Gallensäuren quasi ein bisschen einfangen und verkapseln, damit das eben dieser Reiz fehlt. Ein weiteres Problem kann sein, dass dadurch, dass im Dünndarm quasi permanent Gallenflüssigkeit ankommt, das auch mal zurückfließen kann in den Magen. Und der Magen ist ja extreme Säure sehr gut gewöhnt. Das kennt er ja. Das ist ja sein normales Milieu. Die Gallenflüssigkeit wiederum ist alkalisch, also das Gegenteil von Säure. Und das kann den Magen massiv beeinträchtigen und kann auch wirklich schwere Entzündungen machen. Und wenn es noch weiter hochfließt, also bei Menschen mit Refluxerkrankungen, kann das sogar bis in die Speiseröhre hochfließen. Und wir haben dann einen sogenannten alkalischen Reflux, der auch starke Beschwerden macht. Und dann typischerweise werden dann Säureblocker gegeben und die helfen natürlich in dem Fall gar nicht. Also das muss man einfach wissen, dass es diese Probleme geben kann, um entsprechend da auch dagegen vorzugehen.
Also das kann schon eine Menge Probleme machen, wenn mir dann die Galle fehlt. Was kann ich denn da mit der Ernährung machen? Also nicht zu fettig essen zum Beispiel. Ne? Also wobei ich mich auch frage, wenn ich jetzt zu viel Gallensäure habe, ist dann nicht fettigere Sachen, ist das vielleicht nicht sogar besser, damit quasi Gallensäure genutzt wird, verbraucht wird?
Ja, aber tatsächlich wird umgekehrt ein Schuh draus. Der Punkt ist, dass die Leber ja die Gallensäure produziert durch Hormone, die quasi Bescheid sagen, jetzt ist besonders viel Fett gegessen worden, also produziere bitte auch ganz viel Gallenflüssigkeit. Das heißt, je fettiger wir essen, desto mehr Gallenflüssigkeit wird produziert. Und umgekehrt, wenn wir einfach fettärmer essen, haben wir auch weniger Gallenproduktion und das kann dann eben auch die Beschwerden lindern.
Wow, Viola, das war jetzt echt alles sehr, sehr informativ. Also ich habe jetzt nochmal gelernt, dass es einen dauerhaften Kreislauf gibt, der Gallensäure. Und wenn der eben aus der Spur gerät, dann kann das eben Durchfall und echt heftige Bauchbeschwerden verursachen. Der Grund dafür kann eben so eine Operation sein, wenn die Gallenblase halt entfernt wurde.
Was man auch ganz wichtig bedenken muss, ist, dass wenn der Teil des Dünndarms, wo die Gallensäuren wieder aufgenommen werden, operiert worden ist, also entfernt worden ist, dann macht das auch massiv Probleme, weil dann eben die Gallensäuren auch ungehindert in den Dickdarm gelangen, also selbst wenn man die Gallenblase noch hat. Und dann gibt es eben auch dieses sogenannte Gallensäureverlustsyndrom oder gallensäurebedingte Durchfälle. Und in beiden Fällen würde man dann eben eine spezielle Therapie einsetzen, das Cholesteramin. Das ist ein Harz, was die Gallensäuren eben so ein bisschen verpackt und dadurch eben den Reiz im Dickdarm weglässt und die Durchfälle sehr gut behandeln kann.
So, Viola, jetzt haben wir ja viel darüber geredet, was so eine Bauch-OP auch für Folgen haben kann. Häufig hat man dann eben auch Durchfälle. Und jetzt kommen wir aber mal zum angenehmen Teil. Lass uns mal darüber sprechen, was man eben dann essen kann.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Ja, und zwar zum Beispiel Haferporridge mit Nüssen und Äpfeln.
Das ist ja auch was, was Angela Spörke sich immer zubereitet hat, weil sie einfach wirklich gut getan hat. Gucken wir doch mal hier rein, was alles drin ist. Also ich habe jetzt hier Hafermilch, Mandeln, Haferflocken natürlich.
Ja, genau, Hafer. Und wichtig ist, der Hafer sollte vorher quellen.
Also der muss so richtig schön matschig sein, ne? Und das ist dann besonders gut bei Durchfall?
Ja, also der Hafer ist natürlich insgesamt ein tolles Lebensmittel. Er ist sehr gut bekömmlich, er macht auch satt und er quillt eben leicht. Und deswegen kann er auch so ein bisschen die Flüssigkeit im Darm auch quasi binden, was eben bei Durchfall auch helfen kann.
Also soll der denn jetzt vorher quillen oder quillt er dann später im Darm? Oder beides?
Also das ist ein bisschen die Frage, was man möchte. Wenn man natürlich eher die Flüssigkeit im Darm auffangen will, dann würde ich ihn nicht vorher quellen lassen, weil er dann natürlich im Darm die Flüssigkeit auffängt. Wenn man jetzt sehr starke Verwachsungen hat, dann würde man eher empfehlen, das vorher schon quellen zu lassen.
So, und ich sehe, du hast eben auch Äpfel dabei, Gewürze und Mandeln.
Ja, Apfel, das kennt man ja, glaube ich, auch früher schon so. Als Kind gab es dann immer geriebenen Apfel bei Durchfällen. Genau, denn der Apfel enthält ja sehr viele Pektine. Das ist eben auch ein Ballaststoff, der sehr gut Flüssigkeit binden kann und deswegen bei Durchfall gut wirkt. Und bei geriebenen Apfel ist es eben besonders gut verträglich. Und bei Nüsse, dann würde man eben auch sagen, würde man eben auch möglichst vielleicht klein mahlen vorher, nicht so den großen Brocken essen. Und die kann man natürlich auch theoretisch ein bisschen vorher mit einweichen.
Und das kann man ja dann auch relativ gut vorbereiten. Und wenn man dann wieder fit ist und eben keinen Durchfall mehr hat, dann kann man das ja auch eigentlich gut mitnehmen.
Ja, genau. Man kann es ja auch kalt essen, wenn man möchte. Aber oft ist es dann verträglicher, wenn es auch so ein bisschen Körpertemperatur hat, also es eher warm zu machen, weil das insgesamt oft bei Verdauungsbeschwerden hilfreich ist. Aber muss nicht sein. Das kann man individuell ausprobieren.
Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Fast so das, was ich mir auch morgens immer mache. Also wenn es mir mal bauchmäßig nicht so gut geht, dann nehme ich vielleicht mal diese Variante.
Das ist auch für jeden zu empfehlen, der keine Verdauungsbeschwerden hat.
Ja, gesund, das ist allemal und sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Ja, vielen Dank, liebe Viola, für die Rezeptidee und auch die spannenden und wirklich wichtigen Infos. Ich hoffe natürlich, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt möglichst keine Bauch-OP bekommen, aber allein zu wissen, was eben passieren kann und wie man am besten damit umgehen kann und was man dann eben auch am besten essen kann, das ist, glaube ich, schon gut. Und man kennt ja vielleicht auch Menschen, die das schon erlebt haben oder sogar noch vor sich.
Ja, und ich glaube, ganz wichtig ist zu wissen, es ist bekannt, dass es unterschiedliche Probleme nach Operationen im Magen-Darm-Trakt geben kann. Und man kann gegen die allermeisten auch wirklich was tun. Und deswegen sollte man sich nicht zu Hause mit seinen Beschwerden einigeln und denken, oh Gott, das ist jetzt mein Lebensschicksal, sondern wirklich das beim Arzt ansprechen, um eben entsprechend auch die sowohl Ernährungsumstellungen als auch weitere Therapien einzuleiten.
Also wenn ihr jemanden kennt, dann schickt doch die Folge einfach weiter. Den Link für das Rezept für das leckere und auch darmentlastende Porridge, den packen wir euch in unsere Shownotes. Jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR-Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig, so eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autor dieser Folge ist Nils Walker und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, am besten in der ARD-Audiothek. Einfach auf die kleine Glocke klicken, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und empfehlt uns doch gerne weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder einfach neugierig, wie welche Lebensmittel unserem Körper helfen können. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken. Wenn man das gesunde Gemüse direkt aus dem eigenen Garten oder vom Balkonbeet erntet, dann fühlt sich das, glaube ich, noch besser an. Ich habe leider keinen grünen Daumen und wenn es euch genauso geht oder ihr schon fleißig dabei seid und noch genauer wissen wollt, welche Gemüse- und Salatsorten ihr auch noch im Herbst anpflanzen und aussehen könnt, wann ihr am besten Obstbäume zurückschneidet und wie ihr Schädlinge davon abhaltet, eure Pflanzen anzuknabbern, dann hört doch mal rein in den NDR-Garten-Podcast im grünen Bereich.
Vielleicht wollt ihr ja auch Gemüse auf dem Balkon anbauen oder euch nerven die Blattläuse im Garten. Wir haben die passenden Ideen, wie es klappt.
Im grünen Bereich. Der NDR Gartenpodcast.
Wir sind 2 Teams mit einem Ziel.
Euch mit jeder Menge Tipps und Inspiration rund ums Gärtnern zu versorgen. Wir sind Martina Witt und Ralf Walter aus Niedersachsen.
Und wir sind Thomas Balster und Samir Schauki aus Schleswig-Holstein.
Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Für Gartenneulinge, Fensterbankpflanzer oder Balkonprofis jede Menge Service rund ums Gärtnern.
Im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast in der ARD Audiothek.
Mein Zimmerpflanzen wird's bestimmt helfen, wenn ich da jetzt mal reinhöre.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.